ja, mindestens zwei Worte, denken konnten wir aus den Liedern entnehmen, die sozusagen universal sind. Einmal der Name Jesus Christus, Jesus Christus, oder Halleluja, ja, Halleluja, Hallel Yahweh, eigentlich aus dem Hebräischen, bedeutet so viel wie preist, ist eine Aufforderung, preist den Herrn, preist Yahweh. Das sind so Worte, die sich wirklich wie durch eine Linie, durch viele, viele Sprachen und Kulturen ziehen, die ja sich von dem Evangelium Jesu Christi erfassen lassen. Wir werden gleich noch ein bisschen darüber sprechen. Vorab einmal kurz die thematische Linie. Ich würde gerne auf der Predigt von Mai aufbauen, werde aber einen kleinen Rückblick geben, sodass wir alle auf etwa einem Wissenslevel stehen. Damals nannte ich dieses Themenfeld ausgestattet oder ausgeliefert. Ja? Ausgestattet oder ausgeliefert. Ja, die können sich vielleicht noch daran erinnern. Es geht um die sogenannte Gottesschutzausrüstung. Manchmal sagen wir auch die Waffenrüstung Gottes, wobei die meisten Elemente eher auf Verteidigung aus sind. Ja? Also sich wirklich zu schützen, das Herz zu schützen, den Glauben zu schützen. Und ein Element aber auch auf die Offensive geht, im Sinne von auch eine, ja, ein Stück weit Eroberung des geistlichen Territoriums. Aber grundsätzlich gilt es hier erstmal um eine Schutzausrüstung. Ich gebe immer wieder Grüße weiter, auch jetzt möchte ich das gerne tun. Einmal natürlich von unserer Familie, ganz viele Grüße von der geistlichen Familie in Recklinghausen, der ECG Recklinghausen Evangelisch Christengemeinde und von dem Bund, in dem ich arbeiten darf, Bund Evangelischer Freikirchen, taufgesinnte Gemeinden. Zu dem Bund gehört eine Bundesschule, das ist das Bibelseminar Bonn. Ursprünglich wurde der Bund überhaupt dafür gegründet, um die Bundesschule zu gründen, damit dort Nachwuchsleiter ausgebildet werden, geistliche Leiter ausgebildet werden, Mitarbeiter ausgebildet werden für die Gemeinden. Da auch von dem Heinrich Derksen, dem Rektor, viele, viele Grüße. Er sagt wirklich, werdet nicht müde darin, gebt immer wieder Grüße weiter. Lasst die Leute wissen, dass wir wirklich geistlich zusammenstehen. Letztes Mal hat Markus stellvertretend für ein Anliegen von unserem Bund gebetet. Kann sich jemand noch daran erinnern? Das war die Pfingstmontagkonferenz. Die Pfingstmontagkonferenz mit dem Titel, auf der nächsten Folie sehen wir es, Aufstehen statt Abtauchen. Ja. Tauchen kann richtig schön sein, ja, wirklich um sag mal, die Dimension des Wassers zu mehr und mehr zu entdecken, das ja wirklich tief tauchen. Aber im geistlichen Kontext, da lesen wir etwas davon, dass Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ja, Römer 1,16. Oder in 2. Timotheus 4,2 sagt er, predige das Wort an zwei Zeiten. Zu Zeit oder zu Unzeit, ja, ob es passt oder nicht, ja, bleib bei dem Wort. Und daher haben wir das Wort speziell in dieser Zeit gewählt, aufstehen statt abtauchen. Aufstehen statt abtauchen, ja, Christen, seid und bleibt sichtbar. So, ja, so, es wurde gut gebetet, ordentlich gebetet, Gott hat viel Gnade geschenkt, wir haben es schon in der Vorbereitung gemerkt, wir sind überhaupt nicht die Leute für Großereignisse, also nur ein Event nach dem anderen. Wir möchten nicht ein Event, wir möchten ein Movement. Wir möchten nicht einen Moment, sondern wir möchten eigentlich, dass Gott eine Bewegung in den Herzen entfacht. Und dafür nutzt er nicht selten solche Großereignisse. Und tatsächlich, die Halle war rappelvoll, waren schon einige Wochen vorher komplett ausgebucht, überbucht. Ja. Auf der nächsten Folie sehen wir das. Wir sind so dankbar, es kamen einige Menschen zusammen. Ja, ich kann nur in einem Wort sagen, es war überwältigend. Überwältigend. Die Arena komplett voll, aber auch, was man nicht organisieren kann. Man kann so viel organisieren, ja? Koordinieren, Anmeldungen, Kommunikation. Ja? Wir hatten einen Chor von 700 Sängern, 100 Musikern. Einige sagten, das war wie so ein Vorgeschmack auf den Himmel. Das war es wirklich. Wenn jemand es nachhören möchte, ich zeige euch gleich, wie ihr das machen könnt. Wirklich, wirklich überwältigend. Aber was man nicht organisieren kann, ist so das Grundklima. Ja. Man kann Dinge ausbremsen oder fördern und so weiter. Aber Durst und Hunger nach Jesus, das kann man nicht organisieren. Und wir hatten so die Überzeugung, dass so viele hungrige Herzen kamen. Und Gott wirklich in den Herzen etwas getan hat. Und das, was ist für mich so ein Resultat davon? Resultat davon ist, wenn nach diesem Event wirklich sich Dinge bewegen. Wir haben einige Entscheidungen dafür, dass neue Gemeinden gegründet werden. Gemeinden, denen es nicht gut geht, dass sie neu aufgebaut werden, erneuert werden. Wir hatten einige Leute, die sich neu platzieren möchten, aus der jungen Generation. Wir hatten Abendgottesdienste mit über 200.000 Jugendlichen. Es geht nicht um die Zahlen, es geht darum, was danach passiert. Leute, die mich anriefen direkt und sagten, Jakob, ich bin bereit, ich möchte mich platzieren lassen. Ja, ich weiß, Gott hat zu mir gesprochen. Er hat meine Bestimmung mir ganz klar aufgesagt und ich möchte aufstehen, ich möchte mich platzieren. 20 Jahre, junger Mann aus Augustdorf. Nur ein Beispiel. Es gibt einiges dazu zu sagen, aber eine Sache, die sich kurzfristig ergeben hat, auf der nächsten Folie sehen wir das. Die ehemalige Innenministerin aus Finnland hat auf unsere kurzfristige Anfrage kurzfristig zugesagt. Sie saß über 20 Jahre im Parlament. Aktuell wurde sie verurteilt vom höchsten Gericht in Finnland. Warum? Weil sie zu dem biblischen Bild von einer Familie und Ehe steht. Päivi Räsänen. Ihr könnt das gerne dann live hören. Hochinteressant, diese Frau zu hören. Wie Gott sie gebraucht hat, weil sie wirklich stehen geblieben sind. Es sind einige abgetaucht, die sie angeschrieben haben. Wir haben ja eigentlich ähnliche Überzeugungen. Aber es geht um unsere Rente. Es geht um dies und jenes. Aber sie ist stehen geblieben. Und Gott hat das so gebraucht. Sie hätte in einem Podiumsdiskussion hätte sie mit einer Frau debattieren müssen, die ein Buch rausschrieb. Das Buch heißt Berufen zur Prostitution. Berufen zur Prostitution. Es hätte eine Live-Debatte geben müssen. Päivi Räsänen hat gesagt, ich bin bereit, ich komme. Was passierte? Fernsehprogramm wurde gestrichen, weil die Frau, die das Buch geschrieben hat, von ihrer Berufung nicht kommen konnte. Einige Monate später, Päivi gibt den Einblick da hinein, schreibt diese Frau Päivi und sagt, es tut mir so leid. Ich wusste schon damals, dass es nicht meine eigentliche Berufung ist. Und dass Gott eine höhere Berufung für mich hat. Und einen höheren Wert für mich hat. Und eine höhere Würde für mich hat. Und ich glaube jetzt an Jesus. Und sie hat sich um Vergebung gebeten. Hoch interessant. Davor gab es einiges an Beleidigungen und so weiter und Diffamierung. Wenn es jemand sehen möchte, wir haben einen Kanal gerade für junge Menschen auf Insta. Auf YouTube haben wir die beiden bisher den Vormittag und den Nachmittag hochgeladen unter BFTG. Wichtig, BEFTG findet ihr dieses Video, falls jemand mal reinschauen möchte. Sehr, sehr gerne. Also danke für die Gebete. Ich denke, Gott hat wirklich Großes und Großartiges getan. Und jetzt, wie wir sagen, beginnt die eigentliche Arbeit. Jetzt geht's ans Eingemachte. Die Jahreslosung für dieses Jahr lautet: Alles neu macht der Mai. Ah nee, warte mal. Siehe, ich mache alles neu, sagt Gott. Gott macht einiges neu im Mai, tatsächlich. Das erinnert uns daran, dass Gott Erneuerung bewirkt, Erfrischung bewirkt, Neues bewirkt, dass es seinem Wesen entspricht. Wir haben auch über diese Jahreslosung miteinander gesprochen, vielleicht kann sich da einer an dieses eine Haus erinnern, in Lemgo, das komplett erneuert wurde. Und auf diesem Haus, das eigentlich verwahrlost und zugemüllt war, steht jetzt dieser Vers, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und aus diesem Grundgedanken, dass Gott ein Gott ist, der tiefgründig wirkt. Wenn Gott wirkt, wirkt er immer tiefgründig. Er kratzt nie in Oberflächen. Egal ob in meinem Herzen, egal ob in meinen Beziehungen. Gott ist kein oberflächlicher Gott. Wenn er wirkt, geht's richtig ans Eingemachte. Und dann erneuert er auch sichtbar und spürbar. Und wenn er wirkt, ist es immer konkret. Immer konkret. Nicht abstrakt, sondern Gott packt wirklich Dinge an und transformiert sie. Genauso wie Sünde. Offen gesprochen, Sünde. Genauso wie Sünde deformiert, genauso Jesus transformiert. Genauso. Er formt, aber ins Positive hinein. Wir haben uns verschiedene Schutzausrüstungen angeschaut. Auf der nächsten Folie sehen wir das. Wofür sind Schutzausrüstungen in unserem Alltag da? Wofür sind diese Schutzausrüstungen da? Helm, ja, Schweißer Helm, kugelsichere Weste, was auch immer. Wofür sind die da? Um Schaden und Verletzungen zu minimieren. Unfälle kann man nie völlig ausschließen. Zu Unfällen wird es leider immer wieder kommen. Man kann Dinge minimieren, auch da natürlich, Unfallrisiko und so weiter. Aber wenn es zum Unfall kommt, dann geht es darum, habe ich eine gute Ausrüstung? Und dafür sind diese Schutzausrüstungen da. Und genau dieses Argument wählt Paulus und sagt, ihr als Nachfolger Jesu, ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, nicht das, was ihr seht, nicht gegen die Kassiererin an der Kasse, wo du sagst, oh, die wickelt das alles viel zu langsam ab. Oder den Traktor vor dir, der halbe Stunde langsam fährt und du ihn nicht überholen kannst. Ja? Darum geht es nicht. Das ist ein gutes Training übrigens für Geduld. Ja? Aber im Kern geht es darum zu verstehen, wer beeinflusst eigentlich die Menschen? Denn jeder Mensch wird beeinflusst. Jeder Mensch. Jeder Mensch ist ein Stück weit wie ein Schwamm. Die Frage ist nur, wovon wird er beeinflusst? Und das wird Paulus sagen, hinter den Menschen stecken Einflüsse und Mächte. Und es gibt eine gute Macht und eine nicht gute Macht. Ja, und deswegen ruft er dazu auf, eben sich entsprechend vorzubereiten. Und auf der nächsten Folie sehen wir das. Da sprachen wir einmal über den Gürtel der Wahrheit und den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja? Gürtel der Wahrheit und Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dazu kommen wir. Einmal zu dem Text. Ja, wir gehen jetzt nicht im Detail darauf ein, aber das nochmal zur Betonung. Im Grunde genommen, ob man es will oder nicht, ich sage es nochmal, ob man es will oder nicht, man kann es wegbügeln, man kann es schönreden, befindet sich jeder Nachfolger Jesu, auch an sonnigen Tagen und auch am Strand, befindet er sich eigentlich in einer geistlichen Auseinandersetzung. Und die Bibel beschreibt diese geistlichen Auseinandersetzung, eine Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis. Zwischen dem Bereich des Glaubens und des Unglaubens. Und Paulus geht zum Ende seines Briefes genau darauf ein. Warum ist das wichtig? Ja, weil es unsere Realität ist. Das ist unsere Wirklichkeit. Und jeder, der diese Wirklichkeit nicht wahrhaben möchte oder sie schönreden möchte, er wird enttäuscht. Er wird irgendwann feststellen, okay, meine Realität spricht nicht mit meinem idealen Bild überein. Ja, so schön es wäre und utopisch wäre, aber das ist die Realität. Ja. Das ist die Realität. Und trotzdem können wir natürlich Freude empfinden und so weiter. Darum geht's gar nicht. Aber Paulus möchte die Gemeinde in Ephesus auf die Realität vorbereiten. Und die Realität sieht so aus. Und da sagt er, Vers 10, schließlich, lasst euch stark machen. Nicht fühlt euch stark, ja, oder macht euch stark, sondern lasst euch stark machen durch den Herrn, durch Jesus Christus, durch Jesus Christus. Er ist Retter, er ist König und er ist der Beschützer unseres Herzens. Und legt die Rüstung an, welche Rüstung? Die Gott für euch bereithält. Und das ist ein sehr schönes Bild. Das ist so, als würden wir morgens aufstehen und zu unserem Kleiderschrank gehen, zu unserem geistlichen Kleiderschrank. Als allererstes. Wir gehen hin, öffnen ihn und diese sechs Elemente sind schon vorbereitet. Sind schon da. Diese gilt es nur aktiv anzulegen. Und wenn es Jesus gebraucht hat, also wenn Jesus das gebraucht hat, in der Nähe seines Vaters zu sein, morgens aufzustehen, während seine Jünger noch schliefen, noch Schäfchen zählten, oder manchmal sage ich bei der jungen Generation, gegen die größte Kante ihres Lebens kämpften. Das ist die Kante, Bettkante. Ja, das ist die Bettkante. Und da sagt er, steh auf und leg diese Rüstung an. Ja, leg diese Rüstung aktiv an. Und diese Rüstung beginnt eben mit Wahrheit. Wie die Realität tatsächlich ist. Denn es werden viele Leute kommen, die unterschiedliche Vorstellungen von der Wahrheit haben. Aber Gott kreierte die Wahrheit und er weiß, wie die Wahrheit läuft. Und deswegen ist es wichtig, auf Gott zu hören. Und dann sagt Paulus ganz klar, schaut mal, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Er nennt das beim Namen. Das ist eine abstrakte Macht. Oder es ist eine Person, die eigentlich Gott schaden möchte. Eigentlich ist der Teufel Gegner Gottes. Warum greift er uns an? Weil wir zu Gott gehören. Wenn jemand mir richtig wehtun möchte, er kann es direkt machen. Oder er kann unseren Kindern wehtun. Und wenn er unseren Kindern wehtut, tut er uns noch viel mehr weh. Viel mehr. Und deswegen, falls jemand sich gefragt hat, warum wird das Volk Israel, eigenes Thema, aber warum wird das Volk Gottes attackiert? Jetzt einmal, warum haben Völker vor und bestimmte Einstellungen dahinter, Mächte dahinter, warum haben sie vor, dieses kleine Land, ja, zu vernichten, auszulöschen? Weil es das Volk Gottes ist. Weil der Feind Gott nicht wehtun kann. Aber er kann seinem Volk wehtun. Und genau dasselbe gilt für seine Gemeinde. Er kann seine Gemeinde attackieren. Er kann seine Gemeinde verwunden und er kann dort richtig Chaos und Zerstörung anrichten. So, das heißt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, ganz klar, liebe jeden, liebe deinen Mitmenschen, wie dich selbst. Es geht nicht um den Kampf gegen den Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte dahinter. Und da Ist es wirklich Realität? Ja, auf der nächsten Folie sehen wir es. Ist das tatsächlich die Wirklichkeit? Es werden Menschen kommen und sagen, ja, das ist halt nur deine Vorstellung von der Wirklichkeit. Lass uns in die Bibel reinschauen. Da sehen wir sehr, sehr deutlich, ja, wie es durch die Bibel sich genau komplett zieht. Nur zwei Bibelstellen, vielleicht auch nur eine an dieser Stelle. Ist das wirklich Realität, dass dämonische Mächte eigentlich massiven Einfluss ausüben? Und da sehen wir in Offenbarung 2,10, hochinteressanten Vers. Ja, hab keine Angst, sagt Jesus an den Gemeindeleiter, der es an die Gemeinde weitergibt, vor den Leiden, das dir bevorsteht. Vor dem Leiden, ja. Der Teufel, sehr interessant, nicht der Kaiser, nicht die weltliche Macht, ja, wer auch immer, der Gefängniswärter, sondern der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch zu versuchen, um euch zu attackieren, um euch den Glauben zu zermürben, zu erschüttern. Wir haben einiges dazu gesagt, wo sich Johannes hier befunden hat. Es ist phänomenal. Ja, wir können jetzt in Detail nicht eingehen, weil selbst Johannes, der diesen Brief schreibt, einzigartigen Brief, Finale der Bibel, den wollte Satan auch mundtot machen, Insel Patmos geschickt. Und dann schiebt er das Finale der Bibel. Hochinteressant. Das ist eben so, wie Gott wirkt. Er ist eben stärker als der Feind. Aber hier sagt ganz klar Jesus, es ist der Teufel. Es sind nicht die weltlichen Herrscher. Ja, verliert nicht die Liebe für sie. Verliert nicht das Gebet für sie. Ja, sondern versteht, wer dahinter sie beeinflusst. Und daher geht es auch weiter, dass Jesus auch sagt, ich werde die Zeit begrenzen und ich werde euch wieder befreien. Okay, so, eine andere Stelle noch, die überspringen wir jetzt. Wir halten nur für uns fest, Satan ist in zwei Dingen sehr erfolgreich, in zwei Lügen sehr erfolgreich. Erstens, er möchte auf keinen Fall, dass Menschen an Gott glauben. Wenn später nochmal aufgreifen, er möchte es auf keinen Fall, dass Menschen an den biblischen Gott glauben. Aber da bleibt er nicht stehen. Er möchte auch, dass Menschen auf keinen Fall daran glauben, dass es ihn gibt. Auf keinen Fall. Es sind halt einfach nur Theorien oder Einflüsse. Er will es auf keinen Fall, dass Menschen glauben daran, dass es auch ihn gibt. Dann würden sie wissen, es gibt mindestens zwei Einflüsse. Okay, wir schauen jetzt auf den ersten Bibelvers, der auf diese Waffenrüstung oder Schutzausrüstung eingeht. Und da geht es eben um die Wahrheit, die wie ein Gürtel festsitzen sollte. Ja? Wir können gerne ein bisschen vorspulen. Die Hüften umgürtet mit Wahrheit. Jetzt können wir uns fragen, warum dieser Gürtel? Ja, ich habe auch einen Gürtel, aber theoretisch bräuchte ich ihn gar nicht. Ja, theoretisch bräuchte ich ihn gar nicht. Ja, das ist so ein bisschen fast schon Dekoration. Ja, ganz locker sitzt er. Ja, heute sind Gürtel ja fast, wie gesagt, so ein Schleifchen. Ja, so kann verstanden werden. Ne? Einige kaufen sich so Hosen, auch Mädels, Ladies. Ja, da ist es eher so ein bisschen fast schon Dekoration. So ein was Schönes on top. Ja. Damals war es so, dass der Gürtel die gesamte Rüstung zusammengehalten hat. Die gesamte Rüstung. Und wir werden sehen, warum Paulus dieses Bild nutzt. Weil diese Wahrheit sowohl mit der Gerechtigkeit zu tun hat, dem Brustpanzer, als auch mit dem Evangelium zu tun hat, als auch mit dem Glauben zu tun hat, als auch mit der Heilssicherheit zu tun hat, mit der Rettung. Diese Wahrheit hängt mit allen Elementen, auf die Paulus eingeht, zusammen. Denn wenn ich die Wahrheit der Bibel verstehe, verstehe ich auch, was Gerechtigkeit bedeutet, welche Wahrheit dahinter steckt. Welche Wahrheit steckt hinter dem Evangelium? Welche Wahrheit steckt hinter dem Glauben? Das heißt, die Wahrheit, von der aus ergibt sich alles. Alles. Und wenn diese biblische Wahrheit zu eng geschnallt ist, dann kann sich der Soldat, diese Spezialeinheit, kann noch so kräftig sein, die wird sich nicht lange bewegen können. Auch zu weit. Das kann die bestausgebildete Eliteeinheit sein. Wenn der Gürtel zu weit ist in der damaligen Zeit, dann läuft er 2-3 Meter und die Rüstung verrutscht und er kann hinfallen. Deswegen ist die biblische Wahrheit so essentiell. Biblische Wahrheit heutzutage ist so, so essentiell. Und ich weiß, wenn Menschen kommen, ja, das ist schon irgendwie altmodisch und so weiter. Klar, man muss das exegetisch da sauber drangehen, ja. Aber an sich, die biblische Wahrheit, sie ist wie ein Gürtel. Der Gürtel, der alles andere zusammenhalten wird. Ja? Deswegen so essentiell. Hier sehen wir das, ne? Also gesamte Rüstung zusammen und so weiter, die Erklärung. Und deswegen ist es so entscheidend, bevor ich mich auf irgendeinen anderen Einfluss einlasse. Ja, ich weiß Wissenschaft. Ja, habe selbst jahrelang hinter mir. Wissenschaft über allem. Bis die nächste Erkenntnis, ja, kommt und die aktuelle Erkenntnis überholt. Ja, darauf ist Wissenschaft angelegt. Ja? Eigentlich ist sogar, jetzt mal ganz platt gesprochen, was ist die Definition von Wissenschaft? Definition von Wissenschaft ist suchen, suchen, suchen. Das ist die Wissenschaftsdefinition im Kern. Matthäus 7,7. Jesus sagt, sucht und ihr werdet finden. Sehr interessant. Aber sucht nicht so wie die heutige Wissenschaft, denn sie untersucht so die Dinge, als wenn es Gott nicht gäbe. Das ist der Grundsatz seit einigen Jahrzehnten. Untersucht die Dinge, als wenn es Gott nicht gäbe. Das ist ein überhaupt nicht objektiver Ansatz. Aber das ist die aktuelle Grundlage der Wissenschaft. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Ich bin ein Typ, ich mag es zu forschen, ich mag es in der Wissenschaft zu sein. Durfte auch ein paar Jahre studieren und so weiter. Aber ich weiß, wenn man Gott von vornherein ausklammert, was ist das für eine objektive Suche? Jesus sagt, wer von ganzem Herzen sucht, er wird finden. Und wer von ganzem Herzen anklopft, ihm wird aufgetan. Und wer von ganzem Herzen bittet, er wird empfangen. Das ist die Garantie von Jesus. Und da heißt es in diesem Vers, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte gelten alle Zeit. Sie vergehen nie. Sie vergehen nie. Das ist seine Garantie. Da kann die Wissenschaft sich so aufbäumen, wie sie will. Wenn sie dem nicht entspricht, wie Gott die Dinge sich vorstellt und gedacht hat, wie er die Realität kreiert hat, dann kann sie noch so viel von sich behaupten. Sie wird vergehen. Aber Jesu Worte vergehen nie. Und daher haben wir letztes Mal auch zwei Fragen für uns festgehalten. Wie hast du mich behandelt? Das sind so die zwei Fragen, die mich ganz oft bewegen. Die Jesus so vor meinem inneren Auge mir stellt, Jakob, wie hast du mich behandelt? Ja, auch im Vergleich zur Wissenschaft. Wen hast du die Autorität in deinem Leben gegeben? Und wie hast du meine Worte und meine Wahrheit behandelt? Wie hast du meine Wahrheit behandelt? Haben wir für uns noch festgehalten, Menschen wollen biblische Wahrheiten verändern, weil sie sich selbst oft nicht bereit sind zu verändern. Und diese Wahrheit, der Gürtel, er beeinflusst meine Vorstellung von der Gerechtigkeit. Und hier kommt Paulus direkt mit diesem zweiten Teil der Rüstung, ja, wenn wir jetzt auf die nächste Folie gehen, auf ein Wort, über das Christen sehr gut Bescheid wissen sollten. Nicht, weil sie die gerechtesten Menschen sind, sondern weil sie gerecht gesprochen wurden aus Gnade. Weil sie Gottes Kinder sind und durch den Glauben an Jesus nun die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes empfangen. Ja, weil sie gehören zu Jesus. Sie gehören zu Jesus und deswegen bekommen sie auch seine Gerechtigkeit und kommen in den Stand der Gotteskindschaft. Und das ist für die Identität eines Menschen und eines Nachfolgers Jesu so essentiell. Deswegen ist das zweite Element dieser Schutzausrüstung als Nachfolger Jesu, musst du wissen, wer du bist durch den Glauben an Jesus. Nicht nur fühlen, nicht nur denken, sondern wissen, wer du durch Jesus Christus bist. So wie Hiob, gerade in den Stürmen, da wusste er, wer Gott für ihn ist. Hiob 19,25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es. Und ich setze mein Vertrauen darauf. Und deswegen ist diese zweite Brustpanzer so entscheidend. Denn der Brustpanzer, gerade für Nachfolger Jesu, schützt das Herz. Wenn der Feind es schafft, uns zu täuschen und uns zu sagen, du bist gar nichts oder du bist alles, dann trifft er mitten ins Herz. Mitten ins Herz. Und dann verlassen wir unsere Vorstellung davon, dass wir Gottes Kinder sind durch die Gnade, durch die Barmherzigkeit, durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist das zweite Element. Und daher spulen wir ein bisschen weiter. Wir haben über drei Dinge gesprochen, die bei dieser Gerechtigkeit so wichtig sind und bei der Wahrheit so wichtig sind. Einmal der Blick zurück in die Vergangenheit, nicht zu vergessen. Übrigens, deswegen wird auch die Vergangenheit, die Schöpfung des Menschen so angegriffen. Mit einer, ihr wisst es, mit einer Evolutionslehre, da spricht man nicht von Mikroevolution, sondern wirklich von Makroevolution. Und kaum einer sagt, dass es eine Theorie ist. Und wir können sagen, warum interessiert uns so die Evolution so sehr? Ja, weil sie mit der Schöpfung zusammenhängt. Und wenn dem Menschen die Vergangenheit genommen wird, seine Schöpfung, dass er ein gewolltes, ein designtes Geschöpf Gottes ist, dann nimmt es ihm die Identität. Dann nimmt es ihm die Identität. Das hat eine massive Auswirkung, wenn ein Mensch nicht weiß, woher er kommt, wenn er nicht weiß, was seine Vergangenheit ist. Und der Mensch ist geschaffen, und wir sehen es auf der nächsten Folie, wo es heißt, er ist geschaffen, und zwar klipp und klar, als Mann und Frau. 1. Mose 5, 2. Einige meine, an einigen Stellen wiederholt. 1. Mose 1, 27 und so weiter. Der Mensch ist geschaffen. Und das gefällt dem Feind nicht. Er will ihm die Identität durch die Vergangenheit nehmen. Und dann ist der zweite Punkt der Vergangenheit. Jeder, der erkennt, dass er ein geschaffen ist als Mann oder Frau. Jeder, der das erkennt, er kann anfangen mit dem Glauben an Jesus. Und dadurch wird er nicht nur ein Geschöpf, sondern ein Kind Gottes oder sieht sich als Kind Gottes. Damit wird er beschenkt. Und diese zwei Dinge greift der Feind massivst an. Das ist die Schöpfung und das ist die Erlösung durch das Kreuz Jesu Christi. Das ist zu blutig. Das ist zu heftig für die heutige Zeit. Natürlich ist das zu heftig. Und in dem Lied ging es darum, im zweiten Lied, dass wenn Gott seine Liebe für einen Moment aus der Schöpfung nehmen würde, dann würde alles in sich zusammenbrechen. Und wir sehen am Kreuz eigentlich, wie sehr Gott uns liebt. Wie sehr, wenn jemand verstehen möchte, wie tief Gottes Liebe ist, dann müsste er an das Kreuz schauen. So tief ist Gottes Liebe zu uns, dass er eben nichts verschont, sondern sein Kostbarstes für dich und für mich gibt. Und das ist das Evangelium. Und das attackiert der Feind massivst. Die Schöpfung und die Erlösung. Und von beidem hängt unsere Gerechtigkeit ab. Also im Sinne von Geschöpf und dann eben gerecht durch Jesus Christus. Massivst. Und dann hört er damit nicht auf. Und er geht weiter zur Auferstehung. Und er möchte nicht, dass Menschen an die Auferstehung Jesu glauben. Und in dem Lied, in der dritten Strophe oder auch in dem Chorus ging es darum, dass wir auch ohne Jesus keine Hoffnung hätten. Wenn er nicht auferstanden wäre, hätten wir als Nachfolger Jesu kein Blick auf die Zukunft. Kein Blick auf die Zukunft heißt, wir hätten auch keine Hoffnung. Hochinteressant, also sehr, sehr tief, was hier mit dem Schutzausrüstung zusammenhängt. Mit den zwei nächsten Elementen, da gehen wir ganz kompakt vor. Einmal das Element, nämlich die Stiefel oder die Schuhe des Evangeliums, des Friedens Gottes. Evangeliums des Friedens Gottes. Das heißt, wenn ein Nachfolger Jesu gestärkt ist mit der biblischen Wahrheit, davon, wer Gott ist, wie das Bild des Menschen ist, dass der Mensch geschaffen ist für die Beziehung mit Gott. Aber da geriet etwas hinein, was diese Beziehung stört. Und das nennt die Bibel klipp und klar Sünde, weil sie mit Stolz zusammenhängt und mit Rebellion zusammenhängt. Aber da bleibt die Bibel nicht stehen, denn schon in 1. Mose 3, 15, das erste Evangelium heißt es, es wird jemand kommen, der dir den Kopf zertreten wird. Er wird siegen über den Feind, aber er wird zugleich gestochen oder gebissen, können wir sagen. Es wird ihm was kosten, es wird ihm viel kosten. Man nennt das in Theologie das sogenannte Proto-Evangelium. Schon in 1. Mose 3, 15. Das ist das Evangelium. Jesus wird darüber siegen und das Leben mit ihm wird ein siegreiches Leben sein. Das heißt, wenn jemand gestärkt ist durch diese Wahrheit, mit dem Panzer der Gerechtigkeit, dass er weiß, wer er durch Jesus ist, dann kann er auch anderen Menschen begegnen. Anderen Menschen, die Jesus nicht kennen. Und darum geht das dritte Element, das sind die Füße, beschuht, ja, bereit für das Evangelium des Friedens. Jemand sagte so schön, einer Dozenten, möge diese Wahrheit festkleben an uns, ja, Gürtel der Wahrheit, möge der Brustpanzer der Gerechtigkeit festgeklebt werden an uns, ja, und mögen diese Schuhe des Evangeliums des Friedens unsere Füße darin sozusagen einbetoniert sein, ja, dass uns, das ist ein bisschen schwer, ne, aber mal festgeklebt sein, ja, um klar zu machen, wenn wir gestärkt werden durch das Wort Gottes, durch die Sicht darauf, wie Gott uns sieht, welchen Auftrag er uns gegeben hat, dass wir uns bewusst sind, wir werden nicht gestärkt für uns selbst, sondern um aufzustehen, statt abzutauchen. Was heißen diese einzelnen Elemente? Wir klicken gerne weiter auf diesen Vers. Epheser Kapitel 6, Vers 15. Wie gesagt, und beschut an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Schuhe. Wenn ein Elite-Soldat ohne Schuhe losläuft, dann kann er sich nicht sicher bewegen. Er kann sich nicht schnell bewegen und er kann im Grunde genommen diesen Auftrag nicht erfüllen. Deswegen sind die Schuhe so entscheidend. Das Evangelium wird hier beschrieben als ein Evangelium des Friedens. Euangelion, die frohe Botschaft. Eine Botschaft, die froh macht. Ja, die froh macht. Es geht nicht nur um einen fröhlichen Boten. Ja, wir haben auch einige Postboten, die sind sehr fröhlich. Und wenn sie zu uns an den Briefkasten kommen, sind sie sehr fröhlich und begrüßen mich freundlich. Aber drinnen kann vielleicht auch ein Strafzettel liegen. Ja, kleiner Strafzettel. Ja, oder hohe Telefonrechnung. Gott sei Dank gibt es beides nicht allzu oft. Ja. Aber es kann sein, dass ihr fröhlich was reinwirft. Beim Evangelium ist es so, wenn die Botschaft unser Herz erreicht, dann werden wir froh. Weil wir verstehen, wer wir sind durch Jesus Christus und wozu er uns beauftragt und ausgestattet hat. Das Evangelium des Friedens, sehr schön. Denn das Evangelium des Friedens bedeutet so viel wie, diese frohmachende Botschaft ordnet unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu Mitmenschen. Diese Kraft hat das Evangelium des Friedens, das Shalom aus dem Hebräischen. Shalom heißt eine allumfassende Ordnung. Wie jemand sagte zu einem Bauern, der sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat, er sagte, wenn du dich für ein Leben entscheidest, dann werden das sogar die Kühe im Stall spüren, dass du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast. Denn er wird dir einen Frieden ins Herz geben. Er wird dich transformieren. Wird dich transformieren und wird dich mit Freude, mit Geduld, mit Freundlichkeit, Güte ausfüllen. Aus Gnade eine geordnete Beziehung mit Gott. Und jetzt geht's darum, nicht nur zu sagen, okay, danke Jesus, dass ich das haben darf. Danke, dass du es wirklich bewirkst in meinem Herzen, in meinen Beziehungen, in den Feldern, die du mir anvertraut hast. Sondern ich wünsche es auch allen anderen Menschen, die es nicht haben. Und jetzt könnten wir sagen, ja, aber viele Menschen da draußen, sie wollen es nicht hören. Sie wollen es nicht hören. Und sie wehren sich teilweise dagegen oder fühlen sich sogar angegriffen dadurch, wenn wir jetzt mit Jesus kommen, mit seiner Vorstellung davon, wie Ehe funktioniert und so weiter. Wie er die Ehe beschreibt, wie er die Beziehung zwischen Eltern und Kindern beschreibt, wie er viele, viele Dinge auch wirklich ordnet. Daher der erste Schlüssel, um dieses Evangelium zu platzieren. Bete für suchende Herzen. Bete für suchende Herzen. Auch damals bei Jesus. Nicht alle Herzen waren suchend. Nicht alle Herzen waren suchend. Und das ist okay. Denn der Mensch hat einen freien Willen. Aber bete für die suchenden Menschen. Bete für die hungrigen Menschen. Bete für die durstigen Menschen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, Jesus wird sie dir zeigen. Jesus wird sie dir zeigen. Und meine Erfahrung ist die, es kommen immer wieder auch Jugendleiter zu mir und sagen, Jakob, ich weiß nicht, mit wem ich arbeiten kann, mit denen ich helfen kann, Jesus nachzufolgen. Dann fangen wir an mit diesem Gebet. Und meistens aus 10 Personen sind es mindestens 2, 3, die eigentlich ein suchendes Herz haben. Und Gott öffnet ihnen die Augen für den Hunger dieser Seelen. Und dann fangen sie an, mit diesen Herzen zu arbeiten. Dann geht das Ganze los. Dann fängt das Evangelium an zu wirken. Der Feind möchte uns abhalten. Er möchte uns davon massivst abhalten, dass wir Menschen von Jesus erzählen. Warum macht er das? Auf der nächsten Folie sehen wir das. Wenn es eine Sache gibt, die Satan auf keinen Fall möchte, dann ist es, dass Menschen das Evangelium Jesu annehmen und sein Reich geplündert wird. Er weiß ganz genau, wenn diese Menschen Feuer fangen für ihr Leben mit Jesus, dann werden sie ihm gefährlich. Dann werden sie ihm gefährlich. Dann werden sie für sein Reich gefährlich. Ja, weil sie aus dem Reich der Finsternis und des Unglaubens in das Reich des Lichts hinübergehen. Wie die Bibel es beschreibt, als ein Herrschaftswechsel. Sie kommen in das Königreich Gottes und das möchte er auf keinen Fall. Aber es ist das, was die Menschen am meisten brauchen. Jemand sagte, was braucht dieser Mensch, was braucht diese Welt am allermeisten? Ich würde sagen, diese Welt braucht am allermeisten Herzen, die von Jesus transformiert sind. Und das Evangelium, damit diese Herzen wiederum transformiert werden, die Jesus nicht kennen. Das ist das, was die Menschen am allermeisten brauchen. Deswegen wird es als dritter Stelle erwähnt. Also die Wahrheit, an der Wahrheit festzuhalten. Die Wahrheit über die Gerechtigkeit, darüber, wie Gott mich sieht, nicht aus den Augen verlieren. Und zu verstehen, dass Gott mich deshalb stärkt und mich für ein Leben mit ihm ausgestattet hat, nicht um mich nach der Bekehrung direkt in den Himmel zu nehmen, sondern um mich hier zu gebrauchen für andere Menschen. Und zum Abschluss geht es um das Großschild des Glaubens. Großschild des Glaubens. Greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Auch hier brauchen wir die Wahrheit über das Wort Glauben. Was meint das biblische Wort Glauben? Viele kennen es. Es ist kein verwässerter Ausdruck, wie in der heutigen Zeit. Ich glaube, gleich regnet es oder so. Eine Annahme, Vermutung, These. Das biblische Wort Glaube, übrigens auch wie im Russischen oder im Englischen. Im Russischen heißt es Vera und Bit Vernem. Und wir merken, das ist nicht eine Vermutung. Das ist eigentlich eine Glaubwürdigkeit. Es ist würdig, mein volles Vertrauen darauf, mein völliges Leben darauf aufzubauen. So wie im Englischen Faith and Faithfulness. Or to be faithful. Das hat ganz viel mit Treue und Substanz zu tun. Das ist keine Vermutung, sondern das ist etwas, worauf ich mit meinem ganzen Leben baue. Alles reinlege, ein völliges Vertrauen, meint das Wort, biblische Wort, Glauben. Und auch das wird von der Wahrheit dieser Welt oder des Einflusses, wie wir gesagt haben, richtig verwässert. Eigentlich viele in unserer Zeit, sie gebrauchen das Wort Glauben, dieses Wort Glauben, ziemlich inflationär. Dabei ist es so ein starkes Wort. Das ist Großschild, hochinteressant. Selbst wenn der Gürtel der Wahrheit mal bisschen ausgedehnt wird. Ja, und wir so Kompromisse eingehen. Was nicht gut ist. Aber selbst dann, und selbst wenn wir innerliche Kämpfe haben und Dinge ausgefochten werden, und selbst wenn wir mal unsere Gerechtigkeit durch die Gnade Gottes aus den Augen verlieren und wissen, wer wir durch Jesus sind, und selbst wenn wir die Schuhe des Evangeliums nicht anziehen, dann rettet uns dieser Schild des Glaubens. Paulus nutzt das Wort Großschild, weil man sich hinter diesem Schild mit dem ganzen Körper verstecken kann, verdecken kann, schützen kann. Warum ist dieses Vertrauen so wichtig? Und zu realisieren, wenn mir alles genommen wird, alles, aber das Vertrauen auf Jesus, wenn das uns genommen wird, wird uns alles genommen. C.S. Lewis sagte Folgendes, ein Nachfolger Jesu, ein begnadeter Literaturprofessor, Stichwort Wissenschaft, ja, er sagte sinngemäß Folgendes, auf der nächsten Folie sehen wir das. Wenn du einem Nachfolger Jesu den Glauben, Großschild des Glaubens, wenn du den Glauben an Christus nimmst, was bleibt dann noch? Was bleibt dann noch? Nichts. Glaubenskrise und am Ende eigentlich Verzweiflung und Leere. Deswegen nutzt Paulus dieses Wort. Diese Elemente mal schief liegen, nicht stramm sind, dann lass dir das Vertrauen auf Jesus Christus auf keinen Fall nehmen. Deswegen auch diese bösen Pfeile. Die Pfeile, die wollen uns töten, die wollen mitten ins Herz. Satan will nicht spielen und nicht flirten. Wenn er kommt, dann will er alles und er möchte letztendlich das Vertrauen auf Jesus Christus rauben. Deswegen sagen wir, können wir heute Morgen sagen, wenn Gott zu uns spricht, auch heute Morgen, und was er uns in unsere Herzen legt, dann vertrauen wir dem. Und dann gibt es Situationen, dann spricht Gott vielleicht nicht. Stichwort Hiob. Dann warten wir, was uns überhaupt nicht leicht fällt. Dann brauchen wir Geduld, extra Portion Geduld. Aber dann vertrauen wir trotzdem, weil es unser Großschild ist. Und wenn der Feind es schafft, uns dieses Vertrauen zu nehmen, dann nimmt er uns alles. Ja, auf der nächsten Folie sehen wir das. Wenn Gott spricht, dann vertraue ich. Aber wenn Gott auch jetzt nicht spricht oder nicht so, wie ich es gerne hätte, dann vertraue ich trotzdem. Christlicher Glaube bedeutet völliges Vertrauen auf Gott. Völliges Vertrauen auf seine Beschreibung der Realität. Völliges Vertrauen auf die Vergangenheit, die er eingeflockt hat für unsere Identität. Und völliges Vertrauen auf die Zukunft, die er eingeflockt hat als eine Hoffnung für uns. Wir nehmen zwei Dinge mit. Einmal, ausgeschaltet oder ausgeliefert. Gottes Waffenrüstung für dich und für mich. Erstens, Evangelium. Frage ich, was brauchen meine Mitmenschen am meisten? Was brauchen sie am meisten? Gesundheit, Wohlstand, Bildung, alles gute Dinge. Aber das, was sie am meisten brauchen, ist das Evangelium von Jesus Christus. Sie sollten unbedingt wissen, wer den größten Preis der Menschheit überhaupt für sie bezahlt hat. Dann werden sie wissen, wie sehr Jesus sie liebt. Wie sehr sie liebt. Und erst diese Woche hat mich das so neu gepackt. Mich selbst. Er hat mich komplett kapitulieren lassen. Mich komplett nochmal neu geordnet. Die Liebe Jesu zu mir, wie tief sie eigentlich ist. Und wenn sie mich ausfüllt, hilft sie mir auch andere viel mehr zu lieben und viel mehr Verständnis zu zeigen. Zweitens, Glaube, das ist ein Großschild. Ja? Frage ich, was stärkt mein Vertrauen auf Gott oder was schwächt mein Vertrauen auf Gott? Was stärkt und festigt mein Vertrauen auf Gott? Die Dinge, die mich beeinflussen. Stärken sie mein Vertrauen auf Jesus? Oder schwächen sie mein Vertrauen auf Jesus? Denk dran, dieses Großschild ist alles, was du hast. Wird das genommen, wird uns alles genommen. So wünsche ich, dass wir gesegnet sind durch das, was Gottes Wort uns heute Morgen zu geben hat. Amen. Wir wollen uns jetzt gemeinsam unter den Segen Gottes stellen. Dieser Segen kommt aus Epheser, Kapitel 6, Verse 23 folgende. Allen Glaubensgeschwistern wünsche ich von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Frieden und Liebe, verbunden mit dem Vertrauen zu ihm. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus in Treue lieben. Das beten wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.